Ja, so groß ist der Herr. Ich erinnere mich immer noch, wenn wir unsere Kinder früher gefragt haben, als sie so klein waren, wie groß willst du denn werden? Und dann haben sie die Arme ganz nach oben gestreckt. Sie wollten damit ausdrücken, ganz groß. Wissen wir wirklich, wie groß unser Gott ist? Wir haben auch nur eine blasse Ahnung. Wir haben schon ganz tolle Lieder gesungen, in denen wir versucht haben, sein die Größe etwas zu beschreiben. Und wir wissen bei allem, es wird nicht ausreichen. Unsere Worte, unsere Vorstellungen reichen nicht aus, um die Größe Gottes wirklich zu beschreiben. Wenn wir so sonntags zusammen sind oder wenn wir das Wort Gottes betrachten, dann sind wir doch, so beobachte ich das, glaube ich, ziemlich einseitig. Wir schauen am liebsten auf die Seite Gottes, seiner Liebe, seiner Güte, seiner Treue, seiner Gnade. Das ist auch richtig. Aber die Facetten, die Eigenschaften Gottes sind noch viel, viel umfangreicher. Das, was ich euch heute Morgen mitgebracht habe, wird euch vielleicht von der Überschrift her erstmal erschrecken, weil das mag man nicht so. Vom Gericht Gottes, das jüngste Gericht, das ist nicht so angenehm, denke ich. Aber es gehört auch zur Wahrheit und ich denke, auch darin werden wir die Größe Gottes erkennen und ich hoffe, am Ende werden wir uns trotzdem freuen, dass wir diesen Gott kennen. Wir hörten am Anfang schon von dieser Sehnsucht, von dem Hunger nach Gott. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist mit dem Hunger, dieser Sehnsucht. Aber unabhängig davon, wie wir Sehnsucht haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Eins weiß ich ganz genau. Gott hat Sehnsucht, mit uns Gemeinschaft zu haben. Der Herr Jesus drückte das einmal so aus, so beim letzten Passahmahl. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mal, also diese Gemeinschaft mit euch zu haben. Das ist auch eine Eigenart Gottes. Gott sehnt sich danach, uns zu helfen. Die Predigt, die ich euch heute halte, ist auch nach den Perikopen, aber für den letzten Sonntag. Ich hatte sie schon vorbereitet und da bekam ich kurzfristig den Order, nach Merzig zu gehen, wegen der Krankheit vom Robert. Und da denke ich halte sie euch trotzdem heute. Also das jüngste Gericht, Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und sahen und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nichts zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt. Und ihr bekleidetet mich nicht. krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das jüngste Gericht, so ist es in der Lutherbibel überschrieben, andere schreiben vom Endgericht oder das große Gericht. Das ist so ein Thema, über das habe ich noch nie gepredigt. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass an dieser Stelle schon mal über das Thema gesprochen wurde. Und ich denke, auch das gehört zur Wahrheit und es ist gut gemeint, wenn wir auch darüber informiert werden. Die Bibel spricht viel von Gerichten und von Gerichtstagen und auch von Gerichtszeiten. Manche Gerichte Gottes folgen unmittelbar auf das Vergehen. Erinnerung an Ananias und Sapphira oder an den großen König Herodes, der sich als Gott feiern ließ und fast im selben Augenblick tot umfiel, von Würmern zerfressen war. Aber das ist nicht immer so. Andere Gerichte Gottes werden im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte erst sichtbar. Ich denke und erinnere an das Volk Israel mit der babylonischen Gefangenschaft, das Exil. Man hat im Laufe der 70 Jahre erst erkannt, das ist Gericht Gottes. Das ist die Antwort auf das Vergehen, auf den Ungehorsam. Ja, und wenn wir den Römerbrief lesen, wir hatten das vor kurzem im roten Faden, da sagt der Paulus, Gott hat sie dahingegeben, zu tun, was vor ihm nicht Bestand hat, wo er ein Gräuel findet. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, dann habe ich manchmal den Eindruck, ja, das könnte passen. Gott hat sie dahingegeben. Er überlässt sie eine Zeit lang sich selbst. Und was dabei herauskommt, das kann man sehen. Wenn wir die Nachrichten hören, wenn wir die Zeitung lesen, es wird immer bedrückender. Ja. Die Ratlosigkeit auf ganz vielen Gebieten, die wird fast unerträglich. Die Politiker sind Tag und Nacht, ganze Woche über im Einsatz, um hier und da irgendwelche Nöte zu lindern. Aber letztlich sind das alles nur ganze Kleinigkeiten und nicht an der Wurzel behoben. Und das geht durch ganz viele Bereiche. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich weiß nicht, wenn ich über dieses Thema vom jüngsten Gericht heute als Laienprediger zu euch rede, ob ich das ausreichend und umfassend euch erklären kann. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ist das ein Anstoß, selber die Bibel danach zu durchsuchen und sehen, was sagt Gottes Wort zu diesen Ereignissen. Und wenn wir dann in den persönlichen Gesprächen unsere Erkenntnisse zusammentragen, dann ist das sicher eine große Bereicherung für uns. Gericht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber allein dieses Wort weckt bei mir überhaupt keine Sehnsucht, wenn es um meinen Fall geht. Ich war einmal auf dem Gericht als Zeuge für eine Verkehrssituation, aber das hat mir gereicht. Ich mag kein Gericht und schon gar nicht, wenn es um meine Person geht. Außer, wenn ich zu Gericht sitze. Wenn ich vielleicht über eine Situation meine Meinung preisgebe oder gar über Personen sage, was ich davon halte, richte, wie schädlich das ist, wo das hinführt. Ich denke, ihr erinnert euch noch an die beiden letzten Predigten, die Robert gehalten hat. mit warnenden Worten. Tut das nicht, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch auch gemessen werden. Und bei diesem Gedanken wird man doch den zurückhalten da mit seinem Urteil über andere. Auf der anderen Seite wollen wir doch, dass Gerechtigkeit waltet. Wir wollen doch, dass die Straftäter zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, Gott ist gerecht. Und weil Gott gerecht ist, ist er es sich selbst und auch seiner Schöpfung schuldig, seine Ansicht von Gerechtigkeit uns wissen zu lassen, aber auch anzuwenden. Ja, wirklich, Gott ist gerecht und er wird sein Recht durchsetzen. Darauf können wir uns verlassen. Einiges wird kurzfristig sein, wie eben schon erwähnt an den Beispielen. Anderes wird im Laufe der Geschichte uns aufgehen und letztendlich in der Ewigkeit kommt all das zur Sprache, was hier noch nicht verhandelt wurde. Ja, bei Gott wird nichts vergessen. Es verjährt nichts bei Gott. Es gibt nur ein Zahlungsmittel. Das ist Vergebung und das ist Gnade. Und das können wir nur hier zu Lebzeiten auf der Erde empfangen. Das Alte und das Neue Testament ist voll von Berichten und Beispielen, wie Gott mit Unrecht umgeht und wie er seine Gerechtigkeit walten lässt. Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Klarstellung über Gottes Bild. Man redet ja ganz viel in unserem Umfeld vom lieben Gott, der liebe Gott. Und stellt sich da so einen vor, der kann ja gar nicht böse sein. Der hat doch nur im Sinn, uns Gutes zu tun. Und am liebsten doch, wenn überhaupt, dann wird doch das weniger Gute mit dem Guten zumindest verrechnet. So ähnliche Vorstellungen haben viele Menschen, sogar Pfarrer. Ich habe mit Erschrecken gelesen, die Tage in der Idea von einem Pfarrer, der einfach behauptet, dass diese Gerichtsandrohungen Gottes menschliche Zusätze sind, dass das überhaupt nicht Gottes Absicht ist. Dem werde ich mich nicht anschließen. Dieses Gottesbild vermittelt uns sein Wort nicht. Gott ist nicht der liebe Onkel, den wir nach unserem Belieben einsetzen oder ablehnen können, so wie es uns gerade passt. Wohl ist Gott ein liebender Gott. Das ist ein Unterschied. Gott ist ein liebender Gott, aber er ist auch heilig, er ist gerecht, er ist wahrhaftig, er ist vollkommen, er ist allmächtig, ja, und er ist auch zornig. Er kann auch sehr zornig sein. Er ist die höchste richterliche Instanz. Aber er verurteilt nicht so einfach nach dem Motto, ich habe gesprochen und kein Widerspruch ist möglich. Ich bin die letzte Instanz. Basta. Nein, Gott schafft es auch, Menschen zu überführen davon, dass sie Unrecht getan haben, dass sie in seinen Augen schuldig geworden sind. Das schaffen menschliche Richter nur ganz selten. Wenn ich mir so manche Prozessverläufe angucke, zum Beispiel der NSA-Prozess mit der Frau Zschäpe, 2,5 Jahre, kämpfen die darum, diese Frau davon zu überführen und es gelingt ihnen nicht. Wie anders ist es doch bei Gott? Ich denke nur an das salomonische Beispiel. Salomo hat mit der Weisheit Gottes in eine Situation hineingesprochen und es war klar, die beiden Frauen, die sich darum stritten, wem gehört jetzt das Kind? Und es war schwierig, das herauszufinden. Und dann hat er ein paar Sätze gesprochen und schon war alles klar. Oder ich denke an die Begebenheit, als der Herr Jesus da die Pharisäer vor sich hatte, die Frau angeschleppt brachten und meinten, sie hätten jetzt sie frischer Tat im Ehebruch ertappt. Und das Recht ist 100% auf ihrer Seite. Und sie wollten jetzt nur noch den öffentlichen Beweis dafür haben, dass sie Recht haben. Und der Herr Jesus, der sagt nur einen Satz: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ohne Zusatz, ohne große Erklärung. Aber die waren alle überführt. Nee, wir haben nicht recht. Es ist doch noch anders, als wir dachten. So sieht Gottes Gerichtbarkeit aus. So ist Gottes Weisheit. Er überführt die Menschen von ihrem Unrecht. Und so werden auch noch die ausstehenden Urteile Gottes sein. Die Gerichte, die Gott abhalten wird. Das Gericht, von dem unser Predigttext heute spricht, ist ein Beispiel dafür. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern am Ende seiner Lehrtätigkeit 7 sogenannte Endzeitreden gehalten. Wenn wir die mal so im Zusammenhang untersuchen würden, machen wir heute nicht interessant, weil da könnte man auch gewisse Zeitepochen unterbringen und an denen erklären, ja, wie Gottes Abläufe sein werden. Aber was er in diesen ganzen Beispielen sagt, Beurteilungen und auch Verurteilungen, sind bis heute für uns Maßstäbe, an denen wir etwas lernen können von Gottes Ansichten von Recht und Unrecht, von Gericht und Gerichtbarkeit. Die spannende Frage, die uns jetzt alle interessieren wird, ist doch: Wer wird denn in diesem Beispiel, von dem ich gelesen habe, hier beurteilt oder verurteilt? Und wofür werden sie be- oder verurteilt? Die gute Nachricht gleich am Anfang. Ich hoffe und ich wünsche, dass wir alle Johannes 5, Vers 24 auswendig kennen und den bei uns tragen, wie unseren persönlichen Personalausweis oder unser Passwort oder Kennwort, mit dem wir uns an bestimmten Situationen legitimieren. Dass wir das so in unserem Innersten und Tag und Nacht bereit haben. Wenn ihr nicht wisst, was da steht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Leben, vom Tod ins Leben übergegangen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Der Inhalt dieser Aussage ist so gewaltig, dass man mehr als eine Predigt darüber halten müsste und könnte. Ich will das auf eine Kurzformel bringen. Wer Jesus als seinen persönlichen Erretter angenommen hat, braucht sich vor dem Gericht Gottes nicht zu fürchten, weil Jesus den Preis bezahlt hat, den wir verdient hätten. Ja, er darf leben. So weit, so gut. Jetzt könnten wir uns ja zurücklehnen und könnten sagen: Klasse, habe ich ja gemacht. Ich habe Jesus als meinen Erlöser angenommen. Sieht gut aus für mich. Jetzt werden Bibelkenner sagen: Ja, und? Kennst du nicht 2. Korinther 5, Vers 10, wo Paulus sagt: Wir müssen aber alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Wie denn jetzt? Nicht ins Gericht, doch vor dem Richterstuhl? Also wenn wir den Zusammenhang dieser Aussage aus dem Korintherbrief lesen, werden wir merken, um was es hier geht. Bei diesem Richterstuhltermin, vor dem alle erscheinen sollen und werden, geht es nicht darum, ob wir das ewige Leben bekommen oder in die ewige Gottesferne verbannt werden. Sondern da geht es darum, für das, was wir getan haben, aus welchen Motiven heraus wir was getan oder nicht getan haben, dafür wird es eine Belohnung geben oder wir werden entgangenem Lohn vielleicht nachtrauern. Aus welcher Motivation tun wir oder haben wir etwas getan für den Herrn? Wenn es das war, dass wir uns einen Namen machen wollten, wenn es unsere Absicht war, irgendwo gut dazustehen vor anderen Leuten, geehrt, gelobt, anerkannt zu werden, dann wird das so ein Werk sein, von dem Paulus im 1. Korintherbrief sagt, das wird verbrennen wie Stroh. Das wird keinen Bestand haben. Nur die Werke, die wir aufgrund unserer Erlösung, unserer Errettung getan haben, aus Dankbarkeit, aus Sehnsucht, etwas zurückzugeben von dem, was wir empfangen haben, das werden die Dinge sein, für die es Belohnung geben wird. Die fördergründige Absicht Gottes ist nicht das Gericht. Das müssen wir auch nochmal feststellen. Gott hat von Anfang an der Schöpfung nicht die Absicht gehabt, uns irgendwo zu richten, in Verdammnis zu schicken, sondern seine Absicht war, uns zu retten, uns in seiner Gemeinschaft zu halten und nachdem der Sündenfall passiert ist, wieder zurückzuführen in diese Gemeinschaft. Das ist seine Priorität, sein höchstes Anliegen. Und das wird auch in Johannes 3, 16 und folgende ausgedrückt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet war. So viel zu den guten Werken, die Paulus im Korintherbrief beschrieben hat. Jetzt müssen wir nochmal zu unserem Predigttext kommen, in Matthäus 25. Da werden doch auch Menschen für Gutes tun oder Nicht-Gutes tun bestraft oder belohnt, je nachdem. Wie ist denn das jetzt einzuordnen? Der 31. Vers fängt ja damit an, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit. Der Herr Jesus spricht hier von seinem Wiederkommen auf diese Erde. Menschen haben ihn bis zu dem Zeitpunkt als den von Gott Gesandten zwar gekannt, aber hatte nicht die Anerkennung. Er wurde am Schluss verlacht, verspottet, verhöhnt, gegeißelt. Also niedriger kann man ihn in der Gesellschaft ja gar nicht einordnen. Aber dieses, was er nach seiner Auferstehung kurz vor der Himmelfahrt seinen Jüngern gesagt hat, das ist die Position, die neue Position. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und in dieser Funktion kommt er wieder. Das hat er sich, soll ich jetzt sagen, verdient, aber Gott hat ihn in diese Position hineingestellt. Bis dahin hat er im Auftrag Gottes alles getan, als der gehorsame Sohn, als der Knecht. Aber nach der Auferstehung hat ihn Gott erhöht und ihm ist alle Macht, alle Befugnisse sind ihm übertragen worden und damit auch die Gerichtsbarkeit. Er ist der König der Könige und die Könige hatten immer schon und haben das letzte Wort. Bei diesem Kommen Jesu handelt es sich wahrscheinlich um das zweite Wiederkommen unseres Herrn. Wir wissen aus dem Thessalonicher Brief, dass der Herr Jesus schon einmal wiederkommen wird, aber da wird er nicht auf der Erde sein, wie hier erwähnt, sondern er wird in der Luft für die erscheinen, die an ihn geglaubt haben, die er errettet hat. Und sie werden dann zu ihm in den Himmel, in die Luft entrückt, in eine andere Welt. Die sogenannte Entrückung. Und dieses zweite Wiederkommen könnte das hier sein. Was nach der Entrückung genau sein wird, da bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis. Darüber gibt die Bibel uns nicht so detailliert Auskunft. Aber bis dahin haben wir recht gute Aussagen, mit denen wir rechnen können. Und dazu gehört auch, dass Gott mit seinem auserwählten Volk Israel schon noch etwas ganz Besonderes vorhat. In der vergangenen Geschichte war es ja auch so zu sehen, dass Gott sich von dem Volk distanziert hat, hätte ich beinahe gesagt. Hat er ja nicht, aber er hat sie ein Stückchen dahingegeben. Viele Hunderte, 2000 Jahre war Israel in der ganzen Welt verstreut. Aber sein Wort, seine Propheten haben es aufgeschrieben, dass Gott mit diesem Volk noch nicht fertig ist. Dass da wieder etwas Besonderes passieren wird. Und es wird eine Zeit geben, in der Israel 1000 Jahre auf der Erde eine besondere Rolle für die Völker spielen wird. Und es ist denkbar, so meinen es jedenfalls manche Ausleger, dass am Ende dieser Zeit diese Situation von dieser Gerichtbarkeit die Rede sein könnte. Wer dann zu den Schafen und zu den Böcken zählt, manche übersetzen auch Ziegen. Mir gefällt das mit den Schafen eigentlich besser, weil Schafe und Böcke, die kann man auf den ersten Blick nicht so genau unterscheiden. Schafe und Ziegen sehr wohl, glaube ich. Und man weiß ja am Anfang nicht genau, wer ist jetzt wer. Und das ist auch, glaube ich, bewusst und so beschrieben worden, dass man nicht von Anfang an weiß, wer sind jetzt die Guten und wer sind die Schlechten. Eins ist von beiden Sorten gesagt. Sie waren beide überrascht. Und beide Sorten haben eigentlich nicht gewusst, wofür sie belohnt oder bestraft werden. Sie haben es aus einem inneren Bedürfnis heraus getan. Nicht mit der Absicht, ich will mir jetzt was verdienen, damit ich nachher ein Anrecht habe auf eine Belohnung, sondern sie haben etwas getan, was in ihrem Herzen war. Bei den einen war das Bedürfnis, Gutes zu tun, und bei den anderen war das Bedürfnis, weniger Gutes zu tun. Ob dieses Ereignis, das hier in der Kurzversion eigentlich beschrieben wird, vergleichbar ist mit dem, was in der Offenbarung 20 beschrieben ist, das weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall, in Offenbarung 20 ist dann auch davon die Rede, dass alle Toten auferstehen werden. Das Meer und die Erde und wo auch immer die Menschen gestorben sein werden, werden ihre Toten wieder hergeben, heißt es da. Das ist jetzt hier in diesem Beispiel nicht erwähnt. Von daher denke ich, es könnten auch zwei unterschiedliche Ereignisse sein, von denen da die Rede ist. Aber was in Offenbarung 20 steht, da ist von Büchern die Rede. Büchern und von einem Buch des Lebens. Und ich fand, dieser Hinweis, der ist sehr wichtig. Ich glaube persönlich jedenfalls, dass wessen Name im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, er kein Gericht mehr fürchten braucht. Weil da ist jemand, wenn irgendwo noch eine Eintragung wäre in den anderen Büchern, da ist jemand, der aufsteht und sagt, Dafür habe ich bezahlt am Kreuz von Golgatha. Die Sache ist gesühnt. Ich bin meinem Herrn sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diesen Hinweis habe und es glauben darf. Die anderen Bücher, von denen da die Rede ist, da wird offensichtlich all das aufgeschrieben sein, was noch nicht bereinigt ist, was noch als sogenannte offene Rechnung offen steht. Das kann vielleicht so ein bisschen Ähnlichkeit haben mit der Flensburger Kartei. Das ist aber da nur der Bereich der Straßenverkehrsordnung, wo wir grob fahrlässig irgendwas uns zu Schulden kommen ließen. Aber in den Büchern, in der von der Offenbarung die Rede ist, da geht es um alle unsere Lebensbereiche, in denen sich Schuld angehäuft hat. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, kann man dann sowas alles aufschreiben? Wären das nicht zu viele Bücher bei jetzt schon, weiß ich, knapp 8 Milliarden oder wie viele Menschen auf der Erde leben und ich weiß nicht, wie viele davor schon gelebt haben und vielleicht noch leben werden bis zu dem Ereignis. Wie will man das in Büchern fassen? Nun, ich denke, als die Offenbarung geschrieben wurde, hat der Johannes ja Bilder benutzen müssen, an denen man irgendwie sich eine Vorstellung machen könnte. Wir würden heute vielleicht sagen, ja, die Großrechner, da könnte man doch eine Menge unterbringen, kann man auch. Aber ich glaube, die kommen auch an ihre Grenzen. Ich weiß nicht, wie weit unsere Vorstellung geht, aber vielleicht mal so ein kleiner Exkurs. Ich denke, wir wissen ja alle, dass wir eine DNA-Spirale haben. In jeder Zelle unseres Körpers befindet sich so eine DNA-Spirale, in der alle Informationen über meinen Körper, der ganze Bauplan, Charaktereigenschaften, alles aufgeschrieben ist oder gespeichert ist. Und ich habe gelesen, wenn man das in Papierform bringen wollte, das gibt tausende von Seiten, in denen das aufzuschreiben wäre. Und jetzt geht es noch ein Stückchen weiter. Diese DNA-Spirale, die fängt ja an, wenn sich die Samenzelle mit der Eizelle verbindet, dann wird sie das erste Mal kopiert. Und bei jeder Zellspaltung wird sie wieder kopiert, fast fehlerfrei, in recht kurzer Zeit. Eine Unmenge von Daten. Und das in so einer kleinen Zelle, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Also ich persönlich glaube, jemand, der sich das ausgedacht hat, der das installiert hat, dem ist es kein Problem, mein gesamtes Leben, meine gesamten Taten, die guten und die schlechten, zu speichern und sie auch wieder mir vor Augen zu führen, wenn nötig. Das traue ich meinem Gott zu. Nein, bei Gott ist nichts verjährt. Es ist nichts vergessen. Es ist nichts verloren. Alles kommt zur Sprache, außer was vergeben wurde. Daran will Gott nicht mehr denken. Das heißt nicht, dass er es nicht könnte. Er will daran nicht mehr denken. Und wir dürfen es für bare Münze nehmen, das ist zu wenig gesagt. Wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Was er sagt, das hält er. Und das kann er. Und das macht er. Und Gott verurteilt keinen so pauschal und mit dem, wie ich eben schon sagte, basta, keine Widerrede, keine Berufung, sondern er überführt. Es wird keiner verurteilt vor Gott, der nicht zuvor überführt wurde von seiner Schuld. Hier und heute können wir Menschen die Entscheidung treffen für die Ewigkeit und nur hier und heute. Ob wir beim großen Tag des Endgerichts uns fürchten müssen oder nicht zu fürchten brauchen. Und es gibt noch etwas, was zur Wahrheit gehört. Es gibt ein zu spät. Es gibt eine, wird eine Zeit geben in unser aller Leben, dann ist es vorbei. Das kann bei dem einen eine Krankheit sein, das kann ein Unfall sein, das kann der Tod sein. Es kann aber auch das Eingreifen Gottes in die Geschichte sein, zum Beispiel die Entrückung, das Wiederkommen. Und dann ist es zu spät. Die Entscheidung, ob wir uns im Gericht fürchten müssen oder ob wir uns freuen können auf diesen Tag, die können wir nur hier und heute treffen. Aber ich will nicht mit dieser Drohbotschaft aufhören. Ich will keinem Angst machen, sondern ich möchte nochmal mit der guten Botschaft schließen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und wenn du in der Frage keine Sicherheit hast, heute ist ein guter Tag, das festzumachen. Such dir nachher irgendjemanden, von dem du glaubst, dass er eine gute Beziehung zu Gott hat, und mach das fest. Dann brauchst du dich vor dem Gericht Gottes nicht zu fürchten. Amen.